Hallo allerseits, willkommen zum Vortrag Monitoring at Home und mit dem Untertitel Die Maschine beobachtet das alles schon eine ganze Weile. Das ist doch letztendlich der Sinn der Sache, oder? Wir wollen nicht selber ständig auf irgendwelche Sachen gucken. Das ist langweilig und nervt. Dafür haben wir eine dumme Maschine. Der wird nicht langweilig. Uns schon. Ganz knapp in der Übersicht, ja, das Ganze soll in drei Teile zerfallen. Monitoring mit Alarm, das heißt, gib mir Bescheid, wenn irgendwas faul ist. Monitoring mit Graphen, dass ich bunte Bildchen habe, an denen ich mich erfreuen kann. Und schließlich, wo kriege ich Sensoren her, mit denen ich auch Umgebungsüberwachung machen kann, also zum Beispiel Außentemperatur oder ob meine Topfpflanze trocken ist, ohne dass ich dafür jemanden einen Sack Gold auf den Tisch legen muss. Ein paar Worte zu mir. Ich bin seit 20 Jahren mit bei Linux unterwegs und habe den einen oder anderen Computer zu Hause stehen. Was geht es nun im Detail? Also Monitoring ist, wie gesagt, wir können Werte und Zustände messen und gegebenenfalls Alarm schlagen, wenn irgendwas im Busch ist oder faul ist, wenn zum Beispiel ein Host nicht mehr erreichbar ist oder eine Platte verläuft. Wir können aber auch Meter messen und Graphen erzeugen und dann zum Beispiel sehen, also der Plattenfüllstand, der geht so langsam hoch und wenn es so weitergeht, ist vielleicht in einem Jahr Zeit, mal eine neue Platte zu kaufen. Und zu den Sensoren, was kann ich überhaupt messen? Wie kann ich es messen? Wie komme ich daran an die Daten? Und wie gesagt, ich möchte bitte schön nicht einen Arm und ein Bein ausgeben. Grafisches Monitoring. Wir machen also eine kontinuierliche Messung und Aufzeichnung von Werten, generieren daraus entsprechende Graphen und machen damit sowohl Trenderkennung als auch einen kurzen Überblick. Meistens kann man schon sehen, wenn ich zum Beispiel einen Lastgraphen habe, da geht es so, okay, sieht ja aus, als ob nichts ernsthaft los ist. Wenn ich auf einmal diesen macht, dann sollte ich vielleicht mal schauen, wenn da plötzlich Spikes drin sind oder ähnliche Sachen. Und die andere Sache ist, der andere Zweig mit Alarmierung. Wir schauen also kontinuierlich auf diverse Systeme, Sensoren, ein paar Systemparameter etc. Das Ganze wird kontinuierlich verglichen mit Ist- oder Sollwerten, nach dem Motto, also Lastfaktor sollte vielleicht nicht höher als 4 sein oder Füllstand der Platte vielleicht nicht mehr als 90%. Dann, sowas gegeben ist, ändert sich ein Status von, sagen wir, grün auf rot oder vielleicht erstmal auf gelb, je nachdem. Und wenn es dann wirklich ernsthaft wird, senden wir einen Alarm raus. Wie nun, das kommt ganz davon, im einfachsten Fall ist eine E-Mail, das geht eigentlich immer. Oder man kann aber auch einen Pager rausjagen und dann jemanden wecken und so weiter. Die Zielgruppe dafür ist zum einen der Mensch, der dann halt darauf reagiert, aber bei solchen Systemen kann man, sofern es sinnvoll möglich ist, natürlich auch eine sogenannte automatische Reparatur auslösen. Der einfachste Fall ist, ich habe da einen trockenen, irgendeinen Blumentopf mit irgendeiner Grünpflanze drin und ich vergesse regelmäßig zu gießen. Also Bodenfeuchte-Sensor rein und wenn immer der Alarm schlägt, mal kurz parallel, kurz die Wasserpumpe anleiern für 10 Sekunden. Jetzt ist er wieder nass. Gut. Geht alles, ist alles machbar. Gibt es auch ein paar schöne Bastelanleitungen im Netz, wo man, da gibt es den Sensor zu kaufen, da gibt es das Relaisboard und da gibt es die Pumpe und das schaltet man so zusammen und dann kann man das mit einem kleinen Boot alles wunderbar machen. Das geht. Und dann muss man nur so alle paar Wochen mal mit dem Eimer mit dem Wasser nachfüllen. Ernsthaft, da gibt es ein richtig schönes Bild hier. So ein großer Blumentopf und dann so ein großer Wassereimer daneben. Man vergisst die Pflanze zu gießen. Okay, mal ganz allgemein. Die Zielgruppe für den Vortrag sind, wie bereits gesagt, Heimanwender mit Grundlagenkenntnissen in Unix. Die sollen also keine erfahrenen Admins sein. Für erfahrene Admins, die große Umgebungen überwachen wollen, braucht man andere Werkzeuge. Wenn ich als Heimanwender für meine kleine Heimmonitoring die Erkenntnisse von einem erfahrenen Unix-Admin brauche, dann läuft irgendwas schief. Dann sollte ich vielleicht mir was anderes aussuchen. Okay, deswegen Anforderung, es muss einfach zu installieren sein, einfach zu konfigurieren sein. Wenn ich erstmal 200 Seiten dicht geschriebene Dokumentation wälzen muss, um rauszukriegen, wie konfiguriere ich denn mein Monitoring-System, dann komme ich als normaler Heimanwender bis zur Seite 2, dann schmeiße ich den Mist in die Ecke und mache was anderes. Ja, bist du. Also, Prinzip auspacken, einschalten geht. Idealerweise geht es einfach in die Installation einfach per apt-get. Das heißt apt-get, install, irgendwas und dann ist es installiert. Ich muss nicht irgendwelche Source-Code-Pakete runterladen, ich muss nicht von Hand konfigurieren, ich muss nicht das Zeug durch den Compiler werfen, ich muss vielleicht nicht noch Patche installieren etc. pp. All das ist alles, wo ich sage, das kann sich jemand machen, der das beruflich macht, aber zu Hause wollen die Leute eigentlich normalerweise nicht semi-professionell in ihrer IT rum administrieren, sondern der Kram soll ja eigentlich laufen. Da gibt es eine ganz hilfreiche Truppe, das Debian Monitoring Projekt unter debmon.org. Ja, ach, gehörst du dazu? Okay, ich sehe den Zingersticker. Da macht man einfach, schnappt man sich diese Zeile mit deb-http und so weiter, die schmeißt man in seine EDC-App-Services-List, macht ein Update und dann hat man die entsprechende Paketliste drin, weil nämlich von einigen Monitoring-Paketen sind die Pakete im normalen Debian nicht drin. Müsste man sich dann im Prinzip auf die umständliche besorgen, sprich Source Code bauen, ja, blödes Hindernis. Mit dem Debian Monitoring Projekt kann man einfach hingehen, okay, wunderbar, kann ich einfach Update Install machen und dann ist das Zeug da. Das nächste ist Konfiguration, nicht per irgendwie komplizierten Frontend und vielleicht noch irgendwie XML schreiben oder sonstigen Unfug, sondern einfach eine Textdatei, die ich lesen kann und einigermaßen verstehe, wo ich auch irgendeinen vernünftigen Editor nehmen kann, was ich VI oder wenn es dann sein muss, Pico oder was auch immer mir halt gerade liegt. Also fangen wir an. Monitoring mit Alarm. Natürlich der Klassiker Nagios. Ist seit ca. 15 Jahren im Geschäft, hat angefangen als NetSaint, hat irgendwann, was mich ein bisschen gewundert hat, weil damals gab es schon einen Netzwerk-Security-Scanner mit dem gleichen Namen. Das ist dann wohl auch irgendwann Ethan Galsat aufgefallen, dem Entwickler von Nagios, und hat das Ganze umbenannt zu Nagios. Seit eine sehr aktive Community. Und eine sehr, sehr umfangreiche Plugin-Sammlung. Also Plugins sind bei Nagios die Teile, die dann wirklich eigentlich nachgucken auf bestimmte Werte. Gibt es Plugins für Plattenplatz und alles Mögliche. Es gibt eigentlich, ich denke, es wird einem, wenn man nicht irgendwas selbstgebasteltes überwachen möchte, dann wird es einem wahrscheinlich mittlerweile schwerfallen, kein Nagios-Plugin dafür zu finden. Es gibt wirklich für alles Mögliche. Und selbst für einige sehr exotische Geschichten findet man immer noch Nagios-Plugin. Das macht natürlich so einfach, weil man muss nicht hingehen, sich selber was schreiben. Und einfach nur das Plugin finden, draufpacken, fertig. Es ist zu konfigurieren relativ einfach über Textdateien. Die sind durchaus ganz gut lesbar. Und in dem Umfang, von dem wir hier reden, so 2, 3, 4 Systeme vielleicht, ist das auch durchaus noch zu handhaben. Wenn man mehr Systeme hat, sagen wir mal, ich habe eine Umgebung mit 100 Maschinen oder 1000 Maschinen, dann schreibt natürlich keiner mehr die Config-Files von Hand, sondern macht man die über einen Generator. Aber das ist nicht unser Thema. In dem kleinen Umfang kann man das alles noch von Hand schreiben, geht alles noch. Kann auch damit komplexere Systeme abbilden mit Abhängigkeiten. Da ist es zum Beispiel, die in ein eigenes Netz ist in einem Router und wenn ich den Router nicht erreichen kann, sind die Maschinen hinter dem Router sowieso nicht erreichbar. Dann muss ich nur für den Router Alarm schicken. Geht alles, brauchen wir aber nicht. Wenn ich so eine komplexe Umgebung zu Hause habe mit 200 Maschinen und mehreren Netzen, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, aus dem Rechenzentrum auszuziehen und mir endlich meine Wohnung zu mieten. Es gibt die seltsamsten Leute. Homepage findet sich unter, wie soll das anders sein, www.nagios.org. Und die komplexe Installationsprozedur findet sich in der letzten Zeile, apt-get install Nagios 3. Zieht sämtliche Dependencies nach, dann läuft das auch. Schreibt auch die entsprechenden Zeilen in die Apache-Konfiguration rein, dass man zieht das ja auch in Apache rein, wenn man braucht. Danach geht es einfach. Wunderbar. Ist natürlich an dem Punkt erstmal unkonfiguriert und überwacht eigentlich nur, ob Localhost erreichbar ist. Klar, woher soll es denn wissen, was für Maschinen man hat, ne? Muss man ihm sagen. Aber wie gesagt, Textdateien sind relativ einfach. Wie bereits erwähnt, die Nagios-Checks, also die Teile von Nagios, die wirklich jetzt auf einen bestimmten Wert gucken, sind alle als Plugins implementiert. Und es gibt bereits mehr Plugins-Pakete, die vom Debian Monitoring-Projekt zur Verfügung gestellt werden, die auch sehr, sehr viel abdecken schon, wo man einfach nur guckt, okay, packt einfach die ganzen Plugins drauf und dann schaut man, da ist alles, was ich brauche. Wunderbar. Und wenn das nicht reicht, gibt es auch noch die noch größere Plugins-Sammlung im Netz. Und wenn das nicht reicht, wenn man halt partout irgendwas selbst gestricktes hat, was man überwachen möchte, dann kann man halt hingehen und sich selber was schreiben. Das klingt erstmal schwerer als es ist, aber es ist wirklich relativ einfach. Nagios hat nämlich eine extrem einfache Plugin-API. Das Plugin ist einfach nur irgendwas Ausführbares, ob es ein Shell-Skript ist, ein Python-Skript oder ein Binary, wo ich mir den Code in C geschrieben habe, ist egal. Das wird aufgerufen mit Kommandozeilenparametern, die ich angebe. Und was Nagios als Ergebnis erwartet, ist ein Exit-Code zwischen 0 und 3. 0 ist halt alles okay, wunderbar, mach dir keine Sorgen. 1 ist, es ist ein bisschen, irgendwas ist schon mal nicht mal ganz koscher. 2 ist critical, okay, jetzt brennt's. Und 3 ist dann, ich weiß nicht, was los ist, keine Ahnung. Da wird es dann im Webinterface bei Neues, glaube ich, grau. Und weil ja nun nur der Status ein bisschen wenig ist, man möchte vielleicht auch wissen, warum das gerade kritisch ist. Zum Beispiel, hey, dein Dateisystem ist 99% voll, du solltest vielleicht mal aufräumen, Müll runtertragen oder eine Platte kaufen. Aber dann lag es außerdem mindestens eine Zeile Text auf dem Output geschrieben. Oder auch mehr. Das ist eine Schnittstelle, die kann man doch relativ einfach handhaben. Und vor allen Dingen mit dem Werkzeug seiner Wahl. Ob ich den Shell, wenn man das in Shell mache, oder Perl oder Python oder meinetwegen auch C++, wenn mir da noch ist, geht alles. Wenn ich nun mir das ist aber alles fürs lokale System. Wenn ich Remote-Systeme überwachen will, gibt es auch mehrere Methoden. Es gibt im einfachsten Fall, ich rufe die Checks per SSH auf. Oder es gibt den Nagis Remote Plugin Executor, der ist ein bisschen sicherer. Da kann ich halt sagen, ich erlaube nur exakt diese Kommandos mit den Argumenten und du musst dich auch bitte so authentisieren. Es gibt auch entsprechende Möglichkeiten, Windows-Systeme zu überwachen mit verschiedenen Methoden. Die habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Ist ja dieser Linux-Tag, nicht der Windows-Tag. Aber ja, man kann eigentlich so ziemlich alles machen. Zur Alarmierung ist Nagis eigentlich auch sehr flexibel. Der Standard ist natürlich E-Mail, denn in einem normalen, sagen wir mal, vernünftig aufgesetzten Linux-System geht das eigentlich immer. Es geht aber auch noch viel mehr. Man kann sich zum Beispiel, als für die IRC-Fans unter uns, gibt es einen IRC-Bot von Nagis, der meldet sich dann in einem Channel an und wirft dann den Channel mit Statusmeldung zu und kann dann nachdem dann sagen, ja okay, acknowledged, ich weiß, ist okay, es brennt, ich kümmere mich gleich drum. Man kann sich auch direkt auf sein Android-Telefon nerven lassen, da gibt es einen Anwender, nennt sich ANAC, da muss natürlich der entsprechende Dienst von außen erreichbar sein. Es geht über einen Jabber, der schnattert einen dann via Instant Messenger voll. Oder halt der Klassiker, SMS. Da gibt es allerdings auch wieder, kommt drauf an, was man da hat. Entweder kann man direkt einen GSM-Modem rumliegen und flanscht das dran, das dürfte dann eher für Firmen relevant sein. Oder man nimmt eins von den verschiedenen, meist kostenpflichtigen SMS-Gateways. Wenn man halt meint, ich brauche unbedingt SMS, wenn bei mir zu Hause die Platte verläuft. Okay, wenn das dazu wichtig ist, klar.
Da sollte man dann auch schon nachdenken.
Netzwerk. Ja, ich weiß schon. Also, man muss dazu sagen, ich meine, bei SMS muss man dazu sagen, SMS ist im GSM-Standard spezifiziert als Best Effort Service. Das heißt, wenn es geht, ist es schön, wenn es nicht geht, hast du Pech gehabt. Und wir haben es auch schon bei uns erlebt, bei den Pagern, dass SMS entweder komplett in Silvana abgewandert sind oder dass SMS-Alarmmeldungen mal 24 Stunden später gekommen sind oder 5 Tage später, was natürlich ein bisschen doof ist. Ne? Gerade wenn es irgendwas Ernsthaftes ist, wo man sich eigentlich innerhalb von 10 Minuten hätte drum kümmern müssen. Also nicht unbedingt auf SMS verlassen, obwohl es geht meistens. Stichwort meistens. Wir bleiben noch ein bisschen so bei der Nagis-Ecke. Es gibt Izinga, das ist ein Fork von Nagios. Ist vor einer Weile entstanden, weil ein Teil der Entwickler mit der nicht übermäßig rasanten Entwicklung bei Nagios ein bisschen unzufrieden war. Und es gab noch diverse andere interne Kabeleien, wo man dann gesagt hat, okay, wir nehmen halt unser Förmchen und gehen in eine andere Sandgrube. Okay, kann man machen. Das ist ja das Schöne am Open Source. Wenn es einem nicht passt, dann kann man das Projekt forken. Hat angefangen als ein reiner Fork und wir fixen die Probleme, die wir schon eine ganze Weile bemängelt haben. Mittlerweile machen die in Izinga 2 auch Weiterentwicklungen, wo das sich auch konzeptuell einiges getan hat. Das Gute ist, die Check-Plugins von Nagis kann ich weiterhin verwenden. Was natürlich von den Jungs sehr clever ist, wenn die anfangen, ja, wir brauchen neue Check-Plugins, dann stehen sie natürlich erstmal allein auf weiter Flur. Komplexe Installation, apt-get install Izinga 2. Das war's. Mal was ganz anderes und auch ein bisschen Geschichten aus der Gruft. Ja, das Ding ist alt. Xymon, eines der älteren Monitoring-Systeme, das hat sich schon rumgetrieben, bevor Nagis so verbreitet gewesen ist. Das war nämlich mal, hat mich mal angefangen als ein Toolkit für Big Brother. Big Brother ist ein ganz, naja, sagen wir mal, seltsames Shell-Konstrukt gewesen. Also, ich höre gerade den Einwurf, es war genial, ich bestreite das vehement. Ich hatte die Freude, das so in die Big Brother-Installation zu debuggen, habe den Fehler gemacht, den Shellcode von dem langen Big Brother-Skript zu lesen und war sehr glücklich, dass ich einen Plastikmülleimer direkt neben meinem Stuhl hatte. Um es mal so zu umschreiben. Das ging mit Nagis auch. Das ging mit Nagis auch, bin der dann dead. Zu der Zeit, okay. Zu der Zeit muss ich allerdings sagen, habe ich Windows-Systeme zum Glück nicht überwachen müssen. Aber lassen Sie mal das für später. Okay, es hat angefangen als das sogenannte BBGAN Toolkit, als ein Toolkit, um Big Brother-Einsatz ein bisschen zu vereinfachen. Dann ist es umbenannt worden in Hobbit, dann ist es umbenannt worden in Xymon. Und diese Irrungen und Wirrungen findet man auch dann in der Dateisystemstruktur. Also die Host-Konfiguration liegt unter EDC, Hobbits, BB Hosts. Also haben wir gleich die Historie von Hobbit, hieß es mal, und Big Brother war auch mal involviert im Namen, gleich in der Datei. Ja, Big Brother, wie gesagt, das war ein Monster in Shell und in Xymon findet man noch diverse Reste davon, wo halt Komponenten immer noch als nicht eben kurze und nicht eben triviale Shell-Skripte implementiert sind. Für Remote-Systeme benötigst du einen eigenen Client, der aber in der Xymon-Installation dabei ist, halt apt-get-install Xymon. Es kann auch Alarm schicken und so. Ich muss sagen, im Vergleich mit Nagios sieht es leider ein bisschen alt aus. Kommen wir zu den schönen bunten Bildchen. Jeder mag bunte Bildchen. SmokePing ist der erste Kandidat. SmokePing ist Netzwerkmonitoring. Und zwar nicht der komplexen Art und Weise, ich brauche hier SNMP und muss da alle Daten rausziehen. Ich meine, wie gesagt, wir reden über Heimanwender. Wenn ich dem Heimanwender sage, ja, du musst da die SNMP-Community auf deinem Gateway, dann rennt der mir weg. Warum auch? Interessiert nicht. Nein, primär geht es bei SmokePing darum, erstens Erreichbarkeit als solche und vor allen Dingen die Netzwerklatenz. Sprich, ist meine Leitung einigermaßen zügig und flott oder hat da irgendjemand einen Fuß drauf und es tropft nur so. SmokePing ist extrem einfach zu konfigurieren. Konfigurationsbeispiel folgt. Es braucht einfach nur eine Liste von Hosts und die kann ich in Gruppen zusammenfassen. Geht eigentlich nicht mehr einfacher. Es generiert sogenannte Smokeplots, das zeige ich nachher noch. Und als Monitoring-Webmittel benutzt es einfach nur ICMP-Ping. Das heißt, ich brauche dem Gegensystem, dessen Erreichbarkeit ich prüfen will, überhaupt nichts. Ich brauche nicht mal Zugriff darauf. Alles, was ich können muss, ist, ich muss dann Ping hinschicken können und ich muss eine Antwort kriegen. Und damit kann ich zum Beispiel auch die Google DNS-Server überwachen in dem Sinne. Einfach Ping 8.8.8.8 und dann sehe ich, okay, ja, das ist meine Leitungslatenz. Also geht nicht wirklich viel einfacher. Apt-get install SmokePing und die Sache ist geritzt. Wichtigste Konfigurationsdatei, edc-smokeping-config-targets, das ist eine Textdatei und das wäre zum Beispiel so eine Konfigurationsgruppe, um die Latenz zum Google DNS zu testen. Die Google DNS-Server werden, habe ich schon mehrmals gesehen, werden von vielen Leuten einfach nur nicht nur als DNS-Server verwendet, sondern auch schlicht und einfach, geht mein Internet überhaupt? Test. Denn kann ich den Google DNS-Server anpingen? Wenn ja, dann geht zumindest das Internet grundsätzlich. Kann ich ihn nicht anpingen, ist entweder mein Internet kaputt, oder ich habe einen idiotischen Netzwerkadministrator, der meint, ICMP filtern zu müssen, und dann ist mein Internet kaputt. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich selbsterklärend. Menügruppe, Titeleintrag für diesen Host, für diese IP-Adresse, fertig. Und so sieht dann so ein SmokePing aus. Das ist halt für diesen 8.8. Und man sieht ja so einen schönen, mit dem Ausgraben. Man sieht hier so einen schönen Buckel von mehreren Stunden, wo die Latenz von, was sind so um die 20, 30 Millisekunden auf so 180 bis 220 hochschießt. Was ist da passiert? Das war ein Wartungsfenster an meinem DSL-Anschluss, den mir mein Provider Swisscom irgendwie, ich glaube, 2 Wochen vorher per Brief mitgeteilt hat. Dann haben wir von da bis dahin haben wir ein Wartungsarbeiten, da wird ihre Internetanbindung unterbrochen. Und die haben sich bis auf etwa ziemlich genau auf die Minute an die Start- und Endzeit gehalten. Ja gut, wir reden über Swisscom. Das wird sehr korrekt gemacht. Und das waren aber dummerweise mehrere Stunden. Das war nicht irgendwie nachts von um 3 bis um 8, wo vernünftige Menschen eh schlafen, sondern zu eher hellerer Zeit. Ja genau, Freitagabend, ganz doof. Da möchte man doch Internet haben. Gut, für solche Zwecke haben wir da schon mal was vorbereitet. So ein kleiner UMTS-Stick. Und halt, gut, dann geht halt mein Internet über UMTS und das heißt natürlich, die Bandbreite macht diesen, sinkt entsprechend ordentlich und die Latenz geht, auf geht sie. Na gut, aber wenigstens geht's überhaupt. YouTube-Videos gucken macht damit wenig Spaß, aber zumindest ein bisschen mehr lesen geht und ein bisschen rumsurfen. Aber da sieht man das zum Beispiel sehr schön, wie so ein Smogplot aussieht. Weil natürlich man hat entsprechend auch entsprechenden Jitter drin. Das heißt, die Messwerte sind natürlich nicht konstant, je nachdem, wie viel Traffic auf der Leitung ist, wie weit die entsprechende UMTS-Zelle ausgelastet ist und so weiter. Das sieht man auch sehr schön, wenn man sich zum Beispiel die Leitung selber zumacht mit dem fetten Download, dass dann natürlich logischerweise die Latenzen hochgehen und so weiter. Da kann man irgendwie, es hakt bei mir im Netz. Schau mal kurz auf den Smokeping und dann sieht man schon, also wenn da gar nichts ist, dann ist es wohl woanders. Ja, das ist ganz nett. Und wie gesagt, praktisch kein Aufwand und läuft einfach so ruhig im Hintergrund vor sich her. Der nächste, eigentlich der Tausendsassa für die Grafikerzeugung von bunten Bildchen ist eigentlich Munin. Benannt nach einem von Odins alten Raben. Munin müsste, glaube ich, die Erinnerung gewesen sein, wenn ich das richtig erinnere. Das Munin ist generell ein Werkzeug zur generischen Messwerterfassung und grafischen Darstellung. Da kann ich eigentlich alles Mögliche erstmal messen und dann auch in allen möglichen Formen und Farben und so weiter dann in Graphen verwursten. Die Grundidee ist, ich habe einen zentralen Server. Der geht rum, fragt die verschiedenen Klienten an, was hast du denn alles überhaupt für Sensoren? Na sag mal, na ich habe das und das. Okay, dann gib mir mal für jeden Sensor gehe ich jetzt durch, gib mir von dem Sensor, gib mir von dem auch und gib mir auch nochmal die Konfiguration, wie dann der Graph aussehen soll. Das heißt, das Schöne ist, die ganze, was ich überwache und wie die Graphen aussehen sollen, liegt auf den Klienten. Der Munin-Server muss einfach nur wissen, du fragst bitte den Host und den Host und ich muss an der Stelle nichts weiter einstellen, wie die Graphen aussehen sollen. Ich kann, wenn ich speziell was drehen möchte, aber im Standardfall muss ich auf dem Server nur sagen, du überwachst bitte den Host und das war's. Auf dem Client muss dann der Munin-Node-Client laufen. Der weiß dann, was er lokal überwacht, aber der ist auch sehr einfach einzustellen. Und der Server erzeugt dann Graphen mit 1 bis n sei viele Datensätze. Also ich kann einen einzigen Datensatz drin haben, zum Beispiel was ich Temperatur, oder ich kann ein ganzes Bündel drin haben, zum Beispiel die Smart-Werte von der Festplatte. Das sind dann irgendwie 10, 20 Werte. Die Datenerfassung erfolgt auch hier wieder per Plugin und es gibt auch recht großzügige Plugin-Sammlungen, wo man auch, wenn man nicht gerade, wie gesagt, irgendwelche super exotischen oder vielleicht selbstgebastelten Sachen damit überwachen möchte, findet man ein fertiges Plugin. Und wenn es partout was ist, was man selber gebastelt hat, auch kein Beinbruch. Die Plugin-API für Munin ist auch relativ einfach gehalten und mit sehr einfachen, eigentlich schon trivialen Skripten zu bedienen. Es ist keine Art der hohen Programmierung, wo man erstmal hier 10 Seiten API-Dokumentation wälzen muss. Guckt man sich ein ganz einfaches Plugin an, sieht man, wie das Ding funktioniert, kopiert es, passt es ein bisschen an, fertig. Installationsprozedur, Upgrade Install Munin und Munin Node, je nachdem. Auf dem Server möchte man sicherlich beides installieren, man möchte auch den Server überwachen. Auf den Clients braucht man dann nur Munin Node. Wie bereits gesagt, Konfiguration. Wenn in einem Debian wird der Munin-Client bereits bei der Installation per Autoconfig versorgt, weil das Installationsskript ein bisschen rumguckt, welche von den Standardsensoren passen denn und wirft die alle rein. Also per Default kriegt man solche Sachen wie Speicherauslastung, CPU-Auslastung, Lastfaktor, Plattenfüllstand, Smart-Parameter und einen ganzen Sack voll weiteres Zeug, was ich jetzt nicht vergessen habe. Es gibt aber ungefähr eine so lange Liste an Plugins, die bereits von Haus aus kommen oder die ich halt mir als Paketen nachinstallieren kann. Die leben dann üblicherweise unter UserShare, Munin, Plugins, Plugin-Name. Aktivieren ist ganz, ganz umständlich über den Symlink. Also ich muss einfach nur in dieses Verzeichnis EDC Munin Plugins einen Symlink legen, der auf das UserShare Munin Plugins entsprechende Plugin zeigt, restarte meinen Munin Node Client. Und das war alles, was ich machen muss. Bei manchen Plugins muss ich vielleicht noch in der Konfigurationsseite extra Informationen hinterlegen. Wenn ich zum Beispiel eine PostgreSQL-Datenbank überwachen will, dann muss ich dort eintragen, mit welchem Nutzer der zur PostgreSQL-Datenbank redet und mit welchem Passwort. Klar. Aber für die einfachen Plugins, die keine Konfiguration brauchen, einfach Symlink legen, Client restarten, fertig ist der Lack. Auf der Serverseite, das ist alles, was ich brauche, die drei Zeilen. Hostname, die Adresse. Und use not name yes heißt, das halt zum Anzeigen den Namen des Knotens, wenn du nicht vielleicht die IP-Adresse. Und wie gesagt, das ist eine einfache Textdatei, Texteditor deiner Wahl, fertig. Und so sehen die Graphen aus. Als Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel Disk.io von Logic Volume über halt, das ist Tagesgraph. Dann haben wir hier Woche, Monat und Jahr, so in der Größenordnung. Generell also immer die vier Gruppen. Und für einen einfachen Sensor, das ist ein Temperatursensor, der bei mir im Arbeitszimmer hängt. Ja, da ist im Jahresgraph, sind da zwei fette Löcher. Das eine Mal hat mir jemand den Micro-USB-Stecker geklaut, der diese kleine Embedded-Box, an dem der Sensor dran hängt, mit Strom versorgt und benutzt, sein Telefon aufzuladen. Und ich habe das eine Weile später gemerkt. Und das andere Mal habe ich, glaube ich, was war das andere Mal? Ich glaube, da habe ich irgendwie das WLAN, am WLAN was rumgebastelt und vergessen, die kleine Armbox mit entsprechend anzupassen. Okay, aber man sieht es ja so, ich bin gerade nicht da und es wird entsprechend kühler. Die Graphen habe ich, glaube ich, vor ein, zwei Tagen gezogen. Okay, so jetzt wissen wir also schon mal, wie können wir das überwachen? Wie können wir sicherstellen, dass wenn irgendwas, was unangenehm ist, wie gesagt, volle Platte oder ausgefallene Maschine, wie wir davon erfahren? Dumm ist natürlich bei sowas immer, wenn der Monitoring-Server ausfällt. Das ist dann Pech. Da könnte man dann sagen, okay, ich habe ja noch eine zweite Mini-Monitoring-Instanz, die nichts anderes macht, als den Monitor-Server zu überwachen. Und die sollte bitte schön natürlich nicht auf der gleichen Maschine laufen, das wäre dann ein bisschen albern. Ja, ich habe schon Leute gesehen, die haben solche Sachen gebaut und haben dann die Monitormaschine war eine virtuelle Maschine, der Mini-Monitor, der die Monitormaschine macht, war eine andere virtuelle Maschine, beide liefen auf demselben Host. Was haben wir da falsch gemacht? Ja, dann haben sich gewundert, ist der Host ausgefallen, wieso kriegen wir keinen Alarm? Ja, ratet mal. Ein bisschen nachdenken muss auch sein. Okay, so wir wissen also, wie wir in den Mails entsprechende Nachrichten kriegen, wenn was Unschönes passiert, wie wir das überwachen. Wir haben auch gesehen, wie wir uns schöne bunte Bildchen malen können, damit wir halt sehen, ein Bild davon kriegen, im doppelten Sinne, was los ist und Trends erkennen können. Jetzt wäre es noch schön, ich habe ja vorhin noch erzählt von Temperatursensor im Arbeitszimmer, wie man halt auch Nicht-Computerteile oder Nicht-Computerdaten überwacht. Zum Beispiel, sagen wir mal so, ist meine Grünpflanze gerade dabei, zur Trockenpflanze zu mutieren, weil es im Topf schon staubt? Oder sind meine Fische gerade am Luftschnappen, weil im Aquarium statt ein halber Meter Wasserstand nur noch 5 cm sind? Oder ist es halt bei mir gerade irgendwie ewig kalt im Zimmer und so weiter und so fort. Oder kriege ich ja demnächst den Schimmel in die Hütte, weil die Luftfeuchtigkeit seit 3 Wochen bei 95% steht? Geht alles. Gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt eine ganze Menge auch Protokolle, Sensortypen etc. pp. Es fängt an mit den One-Wire-Sensoren. Das ist ein sehr einfaches Protokoll. Gut, One-Wire ist in dem Sinne nicht ganz korrekt. Ich brauche nicht nur einen Draht, ich brauche zwei. Weil ich brauche ja einen Draht für die eine Richtung und der andere muss ja wieder zurückkommen. Ne? Okay, die One-Wire-Systeme schließt man üblicherweise entweder an GPIOs, dann halt üblicherweise an ein Arduino oder ein anderes Embedded-Board oder ein ARM-Board. Oder halt, wenn man sich den Taz sparen will, gleich fertig mit USB-Interface. Dann stecke ich einfach nur die Kabel an und fertig geht. Es gibt fertige Sensormodule, wenn man es ganz luxuriös haben möchte, mit Ethernet-Interface. Das ist dann allerdings eher die Industrieklasse und Industrieklasse heißt, nehmen wir mal einen Batzen Geld in die Hand. Das wollen wir eigentlich nicht. Es gibt direkt angesprochene Sensoren, die sind ganz einfach. Da rede ich direkt mit dem entsprechenden Sensorchip und hänge die dann meistens an GPIO dran und muss irgendein komisches Protokoll da draufhauen. Es gibt Sensoren, die direkt mit USB angebunden werden. Das ist natürlich am einfachsten. Oder auch Sensoren, die typischerweise über I2C angebunden werden, wo ich dann entweder einen I2C-Bus einhänge, wenn mein Embedded Board das hat. Gut, das kann ich an einem PC eher weniger hängen. Genau. Es gibt eine ganze Menge fertige industrielle Lösungen, die auch sehr gut funktionieren und so weiter. Das Dumme daran ist, die sind meistens nicht so ganz billig. Wenn ich sage, wenn mir da ein Heimwender kommt und sagt, ja, ich möchte gern das und das und das überwachen, und sage, ja, also das sind 1, 2, 3, 4, 5 Sensoren und jetzt hätte ich bitte mal $1,500. Dann guckt er mich an, als ob ich spinne und geht weg. Zu Recht. Natürlich, wenn ich hier, also industrielle Sensoren, so $200 und so für einen einfachen Wasserstandssensor, ob mein Rechenzentrum nass ist, das ist so die Einstiegspreis. Ist für einen Heimbereich vielleicht nicht so sinnvoll? Okay. Nun kann man natürlich am anderen Ende anfangen. Ich kann mir da mit rauchenden Lötkolben was wild zusammenbasteln. Das heißt aber Bastelarbeit. Ja, das kann billig werden. Das heißt aber Bastelarbeit und nicht jeder fühlt sich mit dem Lötkolben in der Hand wohl. Verständlich. muss doch irgendwas dazwischen geben. Gibt's. Momentan mein Favorit ist Joktopius. Das ist eine Truppe, die sitzt in der Schweiz. Die bauen Sensormodule und Sensornetzwerke mit direkt USB-Interface. Einfach wirklich anstecken. Funktioniert. Angesprochen werden, sie bieten User Space Treiber für x86 und ARM. Das heißt, ich betreibe den Temperatursensor momentan an einem Hackberry. Das ist ein Allwinner A10 ARM Board. Die benutzen die LibUSB. Also an der Stelle absolut Standard, keine kruden Hacks mit Kernel-Treibern oder sonst was. Ich muss also nicht im Kernel nicht anfassen, alles User-Space, ganz simpel. Ganz wichtig, die Jungs haben keine Industriepreise. Die haben noch einen ganzen Sack voll Sensoren. Lichtsensor, da liefert die aktuelle Helligkeit, die auf den Sensor fällt, in Lux. Das Ding kostet 25 Franken. Das ist doch schon eher was, auf das man sich einigen kann. Die haben einen Meteorsensor, der erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. In Hektopascal, der kostet 65 Franken. Es ist jetzt nicht super billig, aber verglichen mit Industriesensoren ist es wirklich verdammt billig. Ein Industriesensor mit der gleichen Fähigkeit, da würde ich damit etwa $500 rechnen, in der Größenordnung. Die bieten auch sogenannte Elektrosensoren an, das heißt, ich kann Spannung, Stromstärke und messen inklusive Spannung runter bis auf Millivolt. Kann ich also gucken, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche kleine Elektroprojekte habe, dass die Spannungsversorgung stimmt, dass da nicht allzu viel Strom gesaugt wird und so weiter. Die haben auch an das andere Ende, nämlich die Aktoren. Die haben Relais, die haben Servosteuerung, die haben PWM-Geber, die haben kleine OLED-Displays, die haben bunte LEDs, die man dann an- und ausschalten kann, in der Farbe durchdimmen kann und durchstimmen von Rot, Blau, Grün, was der Geier was. Und dann kann man sich damit schon fast zusammensammeln. Also man hängt sich einen Lichtsensor raus, der raus zum Fenster zeigt. Und wenn es abends dunkel wird, macht man automatisch die LEDs an. Könnte man damit zum Beispiel machen. Ich habe sie direkt bestellt. Gut, andererseits ist es für mich einfach, ich wohne in der Schweiz. Ich habe keine Ahnung, wo man das Zeug sonst kriegt, aber ich... Guckt einfach mal auf der Seite rum. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie vielleicht eine Liste von Distributoren haben. Die haben auf jeden Fall einen Shop, wo sie direkt verticken. Gut, ich weiß, Import in die EU heißt natürlich, dass dann die allseits geliebten Freunde vom Zoll einem wieder auf den Geist gehen. Keine Ahnung, das waren ein paar Franken für mich. Wie gesagt, das war halt in der Schweiz.
Und es ist gerade deutlich teurer geworden.
Ja, nicht für mich. Ja, natürlich, klar, freilich. Dadurch, dass ich meine, ist okay, ich hätte eigentlich das Währungssymbol gleich auf Euro wechseln lassen können, weil die zahlen lassen können. Ja, aber es ist immer noch, muss ich sagen, wie gesagt, wir reden ja nicht über 200 Euro für einen Lichtsensor oder sowas. Also, das ist durchaus noch zivil. Und ich habe jetzt nur eine ganz kurze Auszeit, die haben wesentlich mehr Zeug. Aber ich passe nicht alles drauf. Und ich werde nicht von den Jungs bezahlt, also mache ich nicht so viel Werbung.
15 Franken nach Deutschland.
Okay, na gut. Da habe ich schon für Versand aus den USA für Kleinkram mehr bezahlt. Geht also. So, da haben wir mal ein paar von den Boards. Das hier ist zum Beispiel der Lichtsensor hier. Man verglicht den Größenvergleich mit dem USB-Stecker. Die Dinger sind wirklich klein. Das ist der Meteorsensor. Und die bieten zusätzlich auch noch diese kleinen Gehäuse an, damit man nicht die nackigen Boards so schamlos und ungeschützt rumliegen lassen muss. Natürlich logischerweise ein bisschen mit Loch, weil sonst wäre das mit dem Luftfeuchtigkeitssensor ja ein bisschen zwecklos, wenn da keine Frischluft drankommt. Im geschlossenen Gehäuse ist es sehr trocken. Ja, und draußen rum habe ich Wasserdampf. Muss ja nicht sein, ne? Okay. Es gibt auch noch eine ganze Menge mehr an Sensoren. Also, wie gesagt, Joktopius ist das, was ich momentan verbaue, weil funktioniert einfach und ist rein voranzusprechen. Es gibt nur einen ganz, ganz kleinen Ansatz hier. Wenn man noch Hardware-Monitoring im Computer machen will, das heißt, ist meine CPU zu warm, stimmen meine Bordspannungen und was es noch so alles gibt. Hallo? Ah, das geht. Gut. Okay, ja gut, Ende der Batterie, Wechsel des Mikrofons, das geht also. Ja, es gibt also wie gesagt LM-Sensors, damit kann ich die ganzen Sensoren im Computer überwachen. Seit etlichen Jahren, seit 10 plus Jahren, haben wir die ganzen normalen PC-Mainboards, einen ganzen Satz von internen Monitoring drin, Lüfterdrehzahl, Temperatur vom Gebohr, Temperatur von der CPU etc. pp. Die bereits angesprochenen One-Wire-Sensoren. Sehr beliebt ist da dieser DS1820. Das ist ein ganz simpler Temperatursensor. Der kostet auch nur Kleingeld. Also, ich habe es vergessen, also sind unter $10 pro Sensor. Das ganze One-Wire-Zeug findet man auch unter iButton. Das ist relativ preiswert. Und es gibt, wie gesagt, einen Standard-USB-Stecker und dann hängt man einfach die Kabel dran und hängt dann wie so Perlen an der Schnur, hängen dann die Sensoren an der einen Strippe dran. Wunderbar. Es gibt verschiedene USB-Sensoren, nicht nur von Yoctopus, sondern auch von etlichen anderen. Es gibt auf Google Code ein Projekt, das unterstützt einige von denen. Unter anderem gibt es von Reichelt, Völkner oder irgendeinem deutschen Elektronik-Verchecker gibt es so einen Luftqualitätssensor, glaube ich, und den unterstützen die auch. Sparkfun.com hat dann wirklich die ganz fette Sammlung mit Sensoren für alles Mögliche. Irgendwelche Beschleunigungssensoren, Helligkeitssensoren, Feuchtigkeitssensoren, was man irgendwie elektronisch messen kann. Die Chance besteht, man findet bei den Jungs einen Sensor. Allerdings sind das halt üblicherweise kleine, nackte Boards und die wollen alle schon meistens bitteschön mit I2C angesprochen werden. Denn die Zielgruppe ist für die ganzen Embedded Board Buster. Ich habe da ein Arduino oder was anderes, Microprozessor oder vielleicht auch eine kleine Armbox und da ist sowieso I2C-Anschluss dran und dann kann ich damit reden. Aber wie gesagt, hängt man sich halt für zur Not, wenn es ganz, ganz bitterböse wird, nimmt man halt einen Raspberry, um Gottes Willen. Der kann auch I2C. Und nimmt den halt als Proxymaschine, die eine Messung einsammelt, dann geht das auch. Also, im Zusammenfass, Monitoring at Home ist durchaus machbar, sowohl für Graphen als auch für Alarmierungen. Der Aufwand hält sich durchaus in engen Grenzen und ist auch, die Komplexität ist zu beherrschen, ohne dass man jetzt ein Informatikstudium hinter sich gebracht hat und 10 Jahre Industrieerfahrung hat. Umgebungsmonitoring ist ebenfalls zu durchaus zivilen Preisen möglich. Man muss also dann sich nicht abschrecken lassen, die Sensoren, die sind so super teuer. Nein, man muss nur wissen, wo man das Zeug kauft, dann geht das schon. Fragen? Hier kam gerade noch der Einwurf, man sollte sich UMD mit CheckMK angucken. Das CheckMK, die sind doch, glaube ich, stehen die auch hier unten. Habe ich Heinlein oder sowas, die haben irgendwie CheckMK erwähnt. Okay. Ja, okay, die haben ein bisschen anderes Konzept. Die ersetzen NRPE mit einem eigenen Client-Alarm im Moonin-Style, wo man halt dem Server nur sagt, überwach mal die Maschine und der Client sagt dann, ich habe hier all diese schönen bunten Zahlen, also die ganze schönen Messwerte. Okay, danke. Hier wurde gerade noch erwähnt, es gibt auch für die Temperaturmessung noch die Temper-Sensoren. Der freundliche China-Mann für wohl unter 10 Euro auf eBay, Amazon, weiß der Fuchs wo, verticken soll. Ja, für den Ding habe ich schon mal gesehen. Ein Kollege hat das bei uns im Büro mal angehängt. War ein bisschen Bastelei, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Das sollte mittlerweile ein bisschen stabiler sein, denke ich mal. Okay, es kam gerade wieder mal ein, wir haben es wieder mit guten alten China Engineering zu tun, mit dem, dass die einen gewissen fixen Offset haben, der auch bei 5 Grad liegen kann. Okay, passiert. die Dinge schreiben sich Temper, T-E-M-P-E-R. Üblicherweise die ersten 4 Buchstaben groß geschrieben, aber das ist ja egal. Ah, hier hat schon jemand getestet. Die sind wasserdicht und funktionieren offenbar auch im Aquarium. Gibt also auch schon ein Nagios-Plugin für die Dinger, sodass man halt Alarm schlagen kann, bevor die Fische gekocht werden. Was ja sicherlich den Fischen ganz lieb ist, ne? Okay, noch jemand? Gut, dann bedanke ich mich für euer Interesse. Schönen Tag noch.